Ich sehe ein bisschen ein Grinsen in euren Gesichtern betreffs des Themas. Wir haben mit den Brüdern, als wir geschaut haben oder als wir darüber gesprochen haben, über das Laufen, den Lauf des Lebens, und da empfanden wir, dass der Lauf zu zweit ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Laufs ist, und das Los fiel auf mich, das mit euch ein bisschen durchzugehen. Es ist herausfordernd, es ist sehr groß und sehr weitreichend, aber auch unglaublich schön. Und ich denke, ich werde es nicht schaffen, jetzt in einer Stunde alle Fragen dazu zu beantworten. Aber mein Gebet ist es, dass Gott uns so bestimmte Prinzipien zeigt und bestimmte klare Punkte zeigt auf diesem wichtigen Weg, der für euch so wichtig ist. Und ich habe meine Tochter, unsere jüngste Tochter, gebeten, uns so ein bisschen einen Zettel zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt so kennt. Das ist eigentlich so 90er Jahre mäßig. Sagt man das heute noch so? Also das ist jetzt mal, um es ein bisschen klarzustellen, eine Redewendung aus der Welt. Ja? Aber irgendwie hat mich, als ich noch gar nicht wusste, worüber ich so im Detail mit euch sprechen möchte, hat mich so diese Frage bewegt, und ich bin überrascht, wie treffend sie doch ist, werden wir noch im Einzelnen drauf, drauf eingehen. Und ich habe, je tiefer ich mich mit dem Thema befasst hatte, umso mehr verstand ich, wie treffend eigentlich diese Frage für die Vorbereitung auf eine biblische Ehe ist. Ja, das ist mir so erst im Nachhinein so aufgegangen, und es ist ein spannendes Thema. Ich bin mir sicher, das ist für euch spannend. In eurem Alter ist es immer spannend, und selbst wenn wir mit den Brüdern darüber sprechen, es ist trotzdem noch irgendwie ein interessantes Thema. Und wisst ihr, seit es Menschen gibt, ist es dieses Thema aktuell, und es wird aktuell bleiben, solange es Menschen auf dieser Erde gibt. Und wie gesagt, besonders in eurem Alter ist es ein extrem wichtiges Thema. Und ich empfinde, dass wir als Jugendleiter das eigentlich zu wenig thematisieren. Im Hinblick auf die Wichtigkeit, um die Konsequenz dieses Themas. Und ich habe auch bemerkt, wie sehr wir alle beeinflusst sind und wie sehr ihr beeinflusst seid, weil wir als Jugendleiter doch immer wieder mit euch zu tun haben. Das ist auch gut so. Wie sehr wir durch Medien, durch Influencer beeinflusst sind, welchen großen Anteil vor einem Verständnis für Ehe, für Partnerschaft Hollywood in euren Herzen bereits schon gelegt hat, welche Basis, welches Verständnis, welche Bilder, welche Inszenierungen von Partnerschaft. Unsere Mädels grinsen, ich habe da bestimmte Dinge, die ich jetzt aber nicht thematisieren werde, aber wenn wir so im Detail reinschauen, wie verseucht, muss ich ehrlich so sagen, ihr leider schon seid von Hollywood. Völlig unbiblische Dinge, die diese Filme uns darstellen, uns eine Romanze inszenieren, die so schön ist, die aber biblisch absolut verkehrt ist. Und wie sehr auf diesem Gebiet auf Erfahrungen gebaut wird. Ja, dieser hat so gemacht und ich habe das so und so gemacht. Und ich habe gemerkt, wie sehr eigentlich junge Menschen und eigentlich auch Ältere schwimmen in diesem Thema. Weiß ich gar nicht so richtig, was da der richtige Weg ist. Und so ist es naheliegend, dass wir, ja, es geht ja hier eigentlich um Ja, Nein, und irgendwie brauchen ihr Gefühl so diese Vielleicht-Option. Ja? Ich habe sie das bewusst jetzt so heraufnehmen lassen, weil wir uns nicht sicher sind. Oder es passt irgendwie nicht zu der Vorstellung und ich sage, weiß ich nicht, bin ich mir irgendwie nicht sicher. Und mein Ziel ist es, wie schon auch gesagt, dass wir mit der Hilfe Gottes aus dem Wort Gottes heute schöpfen. Und ich möchte wirklich vermeiden, von mir zu erzählen. Ich bin 22 Jahre verheiratet, ich habe schon viel erfahren. Aber das ist keine Basis. Das ist keine Basis für euch und es ist keine Basis, die irgendwo in die Zeit passt. Weil das heißt, ja, in deiner Zeit war es so und es war so. Wir haben etwas an der Hand, das hier. Das ist zeitlos. Und ich möchte heute, dass wir daraus einen Leitfaden finden, der passend für euch ist. Ja? Und das ist egal, in welcher Zeit ihr lebt und was die Gesellschaft um euch herum denkt und wie sie darauf eingestellt ist. Völlig egal. Das Wort Gottes, es geht gerade durch. Es schneidet durch die Zeiten durch. Und wir wollen dieses vielleicht wegbekommen. Ja? Ja, nein, vielleicht. Und wisst ihr, das Interessante ist, ich habe das heute schon den Brüdern gesagt, Gott hat mir für uns heute so eine Leitgeschichte geschenkt, die uns hilft, die euch auch hoffentlich in Zukunft helfen soll bei der Partnerwahl. Und ich habe diese Geschichte mit dem Stichwort vielleicht gefunden. Das ist schon irgendwie, finde ich, makaber. Aber lasst uns diese Geschichte lesen. Ihr kennt diese Geschichte, die ihr alle Bibelleser seid und durch die Kinderstunde hindurchgegangen seid. 1. Mose, Kapitel 24, ab dem Vers 2. Das ist die Geschichte, in der Abraham seinem Sohn eine Frau sucht. Und weil Abraham schon zu alt ist, beauftragt er seinen Knechten, sagt, und gibt ihm einen Auftrag, eine Frau für seinen Sohn Isaak zu finden. Und jetzt lesen wir mal ein paar Verse, was denn der Abraham so sagt und wie das sich so ergibt. Ab Vers 2, 1. Mose 24. Und Abraham sagte zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand, lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Der Knecht sagte zu ihm, wie wenn die Frau mir nicht folgen wollte? Und jetzt, wer die Schlachter hat, das heißt es, vielleicht will mir die Frau nicht folgen. Ja? In dieses Land, soll ich dann deinen Sohn in jenes Land zurückbringen, von dem du ausgezogen bist? Bis hierhin mal, also erstmal der Auftrag Abrahams an seinen Knecht. Und dieser Knecht ist so irgendwie ja, unsicher. Ja, okay, gut, verstanden. Dieser Knecht ist sicher kein Jungspund, sondern ein irgendwo lebenserfahrener Mann. Und er denkt, naja, Abraham, aber was ist, wenn das Mädel nicht will? Wenn sie sagt, was, nach Kanaan? Nee. Und dieser Knecht hat schon so einen Plan B in der Hand. Ja? Er sagt, ja, was soll ich dann machen, wenn ich schon dort bin? Das ist ja, was weiß ich, wie viele Hunderte oder über 1000 Kilometer, meine ich, dass das entfernt war. Und jetzt lesen wir mal, was Abraham sagt, ab Vers 6. Abraham sagte zu ihm, davor hüte dich, dass du meinen Sohn wieder dahin bringst. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich vom Haus meines Vaters und von meiner Heimat genommen hat, der zu mir geredet und mir auch geschworen hat, dieses Land will ich deinem Nachkommen geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Wenn aber die Frau nicht folgen will, bist du von meinem Eid befreit. Nur bring meinen Sohn nicht wieder dorthin. Das ist jetzt die Antwort Abrahams. Und diese Begebenheit kann euch helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen ins Detail hineingehen und diese Geschichte, diese Begebenheit, ich bin mir sicher, sie wird sich in eurem Leben so nicht ergeben. Und sie ist in einer völlig anderen Kultur passiert, andere Umstände, andere Bräuche. Aber wir müssen eins lernen an diesem Punkt. Wir müssen lernen, aus der Bibel die Prinzipien Gottes herauszufinden. Die Denkweise Gottes herauszufinden, ohne eine Geschichte so eins zu eins auf mich überstülpen und sagen, ja, jetzt muss, wenn ich heiraten möchte, muss irgendein Knecht hingehen und mir eine Frau suchen, ja, und wenn sie nicht mit, und dann, wenn sie noch die Kamele drängt, dann ist es das Zeichen. Falsch. Nein, es geht gar nicht um diese Geschichte, sondern es geht darum, schaut hinein, was das Prinzip Gottes ist, ja, und versucht auch nicht die Geschichten der Menschen, ja, wenn wir uns unterhalten, wenn ich euch erzählen würde, wie ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, das muss überhaupt kein Muster für euch sein, sondern es ist bei uns so passiert. Und manche haben so eine irgendwie so eine märchenhafte Sache, wie sie zusammengekommen sind. Und manche sind ganz normal zusammengekommen. Das hat überhaupt nichts zu sagen, sondern lasst uns auf die Prinzipien Gottes schauen, ja? Nicht euch verwirren lassen, das möchte ich jetzt hier schon an dem Punkt sagen, lasst euch nicht irgendwelche Geschichten aufzwingen, wie ihr zueinander finden sollt. Das sagt die Bibel nicht, sondern lasst uns auf das hineinschauen, was Gott sagen möchte. Also nicht kopieren. Genau, wir schauen jetzt auf die Prinzipien Gottes. Oh, wir werden heute ein bisschen Überstunden machen. Okay. Welches Prinzip finden wir hier in dieser Geschichte? Gott ist es wichtig. Gott ist wichtig, die Entscheidungsfreiheit. Wir sehen hier in dieser Geschichte, also die zukünftige Braut, die Rebekka, sie sollte freiwillig Ja sagen. Und dieses freiwillige Ja, dieses Ja, dieses bestimmte Ja, aber das Ja aus freiem Willen, aus freien Stücken oder auch aus einer Herzenshaltung, ja, ich will, das ist etwas, was sich komplett durchzieht durch den Glauben. Das ist eine Art Gottes, wie Gott uns in seine Nachfolge führt. Ja, Gott hat keinen von euch, der ein Kind Gottes ist, gezwungen, ein Kind zu sein. Gott hat euch um euch geworben, Gott hat sich von seiner Schönheit präsentiert, aber Gott hat niemals gesagt, du musst mir folgen. Da hat niemals gesagt, er hat geworben um uns. Die Taufe ist ein Bund, den wir eingehen, aber den wir freiwillig eingehen. Und so ist auch die Ehe etwas, ein gegensätzliches und ein freiwilliges Ja. Aber diese Entscheidung, es ist diese Entscheidungsfreiheit, die wir haben, aber auch die Entscheidungsnotwendigkeit. Also diese Rebekka, das Mädchen, musste sich entscheiden. Ja, das konnte nicht sagen, boah, vielleicht, ich sag dir dann in 2 Jahren Bescheid oder so, sondern hier lesen wir die Entscheidung, jetzt bitte nicht auf diese Zeit, die ich gerade gesagt habe, Acht geben, sondern einfach das Prinzip Entscheidungsfreiheit, Entscheidungsnotwendigkeit. Und das steht aber im Gegensatz zur Welt. Und das ist das, wo ihr gerade aufwachst, wo ihr gerade umringt seid, in der Schule, im Studium, wo auch immer. Und wenn wir in die damalige Zeit zurückgehen, die Mädchen damals, das war nicht selbstverständlich, was hier Abraham gemacht hat, sondern die Mädchen wurden oft gar nicht gefragt. Ja, die wurden, da haben die Väter, der Bruder, wir sehen das auch wie Laban und sein Vater, wie sie das, danach haben sie das ausgehandelt. Aber das war damals, zur damaligen Zeit, nicht unbedingt üblich, dass das Mädchen aus freien Stücken entscheiden sollte. Aber Abraham ist es wichtig. Er sagt, wenn das Mädchen nicht will, dann bist du von diesem Eid entbunden, komm wieder zurück. Ja? Das war die Basis. Und die Welt heute ist gerade andersrum. Die Welt heute sagt, du kannst doch dich gar nicht entscheiden. Wie kannst du dir sicher sein? Du kannst es nicht, ja? Und die Welt heute, als ich damals geheiratet habe mit 20, die sagt mir alle, hey, du kaufst die Katze im Sack, du kennst doch das Mädchen noch gar nicht, ihr habt doch noch gar nicht zusammen geschlafen, ihr habt doch noch gar nicht richtig zusammen gewohnt, das kannst du doch nicht machen. Du musst erst ein bisschen, paar Jahre zusammenleben und dann wissen, ob das alles so passt und dann könnt ihr heiraten. Und die Welt heute sagt, leg dich nicht fest. Du weißt ja gar nicht, ob du die beste Option gezogen hast. Ja, so dieses Rückkaufsrecht, Rückgaberecht, das ist das Denken der Welt. Und das steht im Gegensatz zum göttlichen Prinzip, das sagt, entscheide dich. Du musst dich entscheiden. Und ja, entscheide dich frei. Das ist das Prinzip Gottes, das Prinzip der Bibel. Aber das Denken der Welt, ich habe das vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber das Denken der Welt ist eigentlich gar nicht dumm. Es ist nur fleischlich. Es ist gemäß dem natürlichen Welt, den natürlichen Menschen, gemäß der Logik, gemäß der Erfahrung der Menschen, die sehen, ja, das geht so oft schief, da kann man sich nicht entscheiden, da muss man sich ganz lang Zeit lassen und irgendwie das alles komplett durchleben, und bis man sich festlegt. Und wir dürfen uns als Christen darüber nicht überheben. Und ich denke, wenn wir oder wenn ihr als junge Christen aus der Gemeinde, wenn ihr das vielleicht wegstreicht, und ein sagt, okay, ja, in der Gemeinde, da gibt es keine, da muss man Ja sagen, muss man heiraten. Und ihr Ja sagt, aber nach dem Prinzip der Welt in die Ehe geht und in der Ehe lebt, dann werdet ihr die Probleme der Welt auch bekommen. Das ist nicht so, dass ja, hier ist so dieser abgeschottete Raum und hier sagt man Ja und dann alles läuft super, ja, das ist nicht der Fall, sondern das Prinzip der Welt, und deswegen wollen wir heute auch hineinschauen, was ist das göttliche Prinzip, wenn ihr gemäß der Welt euch für die Ehe entscheidet, wenn ihr gemäß der Welt in die Ehe startet und die Ehe weiterführt, dann werdet ihr das, was die Welt hat, eine Scheidungsrate von über 50%, ich habe es nicht nachgeschaut, ihr werdet das. Euch wird das treffen, ich will nicht sagen, ihr werdet es genauso bekommen, aber ihr werdet die Konsequenz der Welt tragen. Ja? Und was hat die Welt als Lösung? Die Welt sagt, naja, hat nicht funktioniert, okay, such mal die nächste, gehen wir auseinander, passt nicht, geht nicht mehr. Und wir schauen, was Gott darüber denkt, das wisst ihr mit Sicherheit auch. Ich möchte ein Vers aus Malachi, das ist der letzte Prophet von Matthäus, Malachi 2, Vers 16, da sagt Gott, ich hasse Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Kleid mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr Zebaoth. Darum achtet auf euren Geist und werdet nicht untreu. Also Gottes Maßstab, Gottes Denken über die Scheidung ist in der Bibel ganz klar. Und ich denke, das wisst ihr auch. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, naja, okay, es gibt keine Scheidung in der Gemeinde und wir, aber es läuft irgendwie nicht, und dass man sich dann so durchbeißen muss, durchkämpfen, oder ja, die Ehe ist gemischt mit Ungläubigen, Gläubigen, und dann muss man sich halt irgendwie so durchkämpfen, oder man hat ein unerfülltes Leben, und da lesen wir auch mal, was Gott darüber denkt. Jeremia 29, wie gesagt, das sind immer nur so einige, es gibt viel mehr Stellen. Jeremia 29, ab dem Vers 5, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt euren Söhnen Frauen und gebt euch eure Töchter Ehemännern, damit sie Söhne und Töchter zeugen. Vermehrt euch dort, damit ihr nicht wenig seid. Sucht das Beste für die Stadt, wohin ich euch wegführen ließ. Also im Kontext der Hinführung nach Babylon, aber wir sehen, wie Gott über Familie denkt. Gott möchte, dass eine Familie harmoniert, dass Kinder da sind, dass irgendwie so dieses, wie es hier beschrieben ist, dass die Kinder sich verheiraten, dass man so zusammenkommt, dass eine Harmonie da ist. Und die Harmonie, die Basis der Harmonie muss schon das harmonische Elternhaus sein. Ja? Ansonsten funktioniert das nicht, wenn die Eltern zerstritten sind, als Beispiel. Also, um es kurz zu machen, Gott möchte intakte Familien. Das ist der Wille Gottes. Und ja, viele verlieren den Mut angesichts, ja, so, das will Gott, aber sie sehen einfach in die Tatsachen und leider auch in den Gemeinden. Ja, die Scheidungsrate in den Gemeinden steigt. Und das sind leider, ja, Punkte, die es euch schwer machen oder die Entscheidung einfach, wo ich mir vorstellen könnte, es fällt euch schwer, Ja zu sagen. Und das bedeutet aber auch im Gleichen, wenn wir die Probleme sehen, wenn wir aber in die Bibel hineinschauen, dann bedeutet das für mich auch im Umkehrschluss, dass es eine Alternative geben muss. Es muss eine Alternative geben, wenn Gott schon so einen Fokus darauf legt, dann muss es ja auch einen Weg geben, dass man harmonisch leben kann. Ja, dann muss es einen Unterschied zu den weltlichen Konzepten geben, weil wir sehen, die Welt, sie hat keine Lösung dafür. Die Welt sagt, naja, wenn es nicht geht, weg, nächstes. Das ist aber nicht das Prinzip Gottes. Und wir möchten jetzt noch ein bisschen tiefer auf das Wort Gottes uns richten. Okay, das nächste, 1. Mose 2, Vers 18. Was möchte Gott nochmal in Bezug der Ehe, was ist sein Wille? 1. Mose 2, Vers 18. Und der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Also Gott sagt: Es ist nicht gut. Oder vielleicht, wenn wir das umkehren, dann sagt Gott, es ist gut, wenn Mann und Frau zusammen sind. Wenn sie eine Einheit bilden, wenn sie eine Familie gründen. Und Jesus selbst sagt oder spricht über dieses Anfangsprinzip der Schöpfung, wenn wir Matthäus 19 aufschlagen. Auch nur ein Vers, aber das sind so manchmal so kleine Botschaften drin. Matthäus 19, Vers 4. Habt ihr nicht gelesen, dass der, der am Anfang den Menschen gemacht hat, sie schuf als Mann und Frau? Also hier sehen wir, Gott hat in seine Logik, in seinen Willen, dass er Menschen zusammen durchs Leben gehen lassen möchte, schon auch eine Ordnung hineingelegt, dass er sie als Mann und Frau für die engste Partnerschaft, für die engste Beziehung, die es unter Menschen gibt, hat Gott für Mann und Frau vorhergesehen. Also wir sehen, das ist, wie gesagt, nur so ein paar kurze Auszüge, dass Gott ein klares Ja zu der Ehe zwischen Mann und Frau sagt. Und diese Schöpfungsordnung, sie hat Autorität. Sie hat Autorität über unsere Gesellschaft und sie hat kein Ja zu allen anderen Beziehungen. Ja, Gender, Regenbogen, LGBTQ oder wie das heißt, das ist vor Gott ein Gräuel. Und das sagen eure Mitschüler, eure Arbeitskollegen, sagen, das ist okay. Aber hier müssen wir wirklich klar denken und uns nicht erweichen lassen, ja, obwohl diese Menschen zu bedauern sind, wir müssen hier klar sagen, Gott sagt Ja zur Ehe zwischen Mann und Frau. Aber das ist das eine, nicht zu jeder Beziehung, aber Gott sagt auch nicht pauschal zu jeder Ehe zwischen Mann und Frau Ja. Das ist auch etwas, das wir nochmal genauer betrachten müssen. Und ich habe so, denkt zurück an unseren Antragszettel. Und kennt ihr das so bei Internetbestellungen, dass da, wenn ihr schon überall Ja, Ja, Ja gesagt habt, dann müsst ihr noch eine Sache machen. Da gibt es so ein Kästchen AGBs. So dieses, ohne dieses Kästchen geht es irgendwie nicht weiter. Eigentlich möchte ich weiter, aber da muss ich irgendwie unten noch ein Kästchen. Und ich habe noch ein Kästchen hinzugefügt. Willst du mit mir gehen? Da unten ist schon voreingekreuzt, wohin? Ja, also die Frage ist, die muss man schon im klar beantworten. Wohin? Und wir möchten uns jetzt einfach mal mit ein paar Wohin-Fragen beschäftigen. Wir wollen Kriterien für eine biblische Ehe untersuchen. Und genau. Wir gehen zurück zu unserer Leitgeschichte. Da könnt ihr so etwas hineinlegen. Wir springen nochmal ein paar Mal zurück zu 1. Mose 24. Und wir schauen mal, was ist Abraham wichtig? Also Abraham stellt ja schon konkrete Kriterien zur Auswahl der Frau für Isaak. Und wir lesen in Vers 3, da heißt es, schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne. Und wir möchten die erste Frage klären, bevor wir auf die Töchter der Kanaaniter kommen. Die erste Frage erstmal, wohin gehörst du? Also hier das Bild der Völker, die Kanaaniter und die Familie Abrahams. Und die erste Frage, bevor es um Eheentscheidung geht, gilt eigentlich uns, euch, jedem persönlich. Wohin gehörst du eigentlich? Gehörst du zu dem Volk der Kanaaniter? Das ist das Bild der Welt, das Kanaan, da wo Abraham wohnte. Oder gehörst du zu dem Volk der Familie Abrahams? Das ist das Bild der Christen. Bist du wiedergeboren? Gehörst du zu den Kindern Gottes? Kannst du überhaupt... Wir wollen ja in dieser Frage den Willen Gottes erfahren. Kannst du ihn überhaupt hören? Bist du ein Kind Gottes? Sprichst du überhaupt mit Gott? Hast du überhaupt eine Beziehung mit Gott, um überhaupt seinen Willen hören zu können, bevor du überhaupt danach fragst? Ja? Geschweige denn, ja, dass wir, bevor wir nicht mit ihm reden können, können wir auch ja, keine Antwort von ihm erfahren. Und die zweite Frage, das ist, zu welchem Volk gehört das Mädchen, gehört der Junge, vor deren Wahl du stehst, ja, oder für den du dich interessierst? Zu welchem Volk gehörst du, zu welchem Volk gehört der Partner deiner Wahl? Und das ist wirklich das Bild, das habe ich gerade schon gezeigt, das Bild hilft uns zu unterscheiden. Das sind zwei verschiedene Völker. Und das Bild der Kanaaniter, wir lesen, um einfach bei diesem Bild auch zu bleiben, 5. Mose Kapitel 7, wie Gott Mischehen mit den Kanaaniter oder mit den Ungläubigen jetzt auf uns übertragen sieht. 5. Mose Kapitel 7, Vers 2. Ich lese mal von der Mitte des Verses. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und an ihnen keine Gnade erweisen. Hier geht es tatsächlich um die Kanaaniter. Und sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht ihren Söhnen geben. Und ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen. Denn sie würden eure Söhne von mir abfallen lassen, sodass sie anderen Göttern dienen. So würde dann der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vernichten. Also schon damals zum Volk Israel hatte Gott eine klare Meinung, was es bedeutet, ein Mischehen mit Ungläubigen zu haben. Und nochmal ein Vers aus dem Neuen Testament, 1. Korinther 7, Vers 39. Er ist ein bisschen im Kontext von Witwen, die wieder heiraten, aber er gibt uns auch die Richtung an, nochmal für diesen Vers, 1. Korinther 7, Vers 39. Eine Frau ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur, dass es im Herrn geschehen soll. Also Paulus sagt hier, anderes, vielleicht anderer Zusammenhang, aber er sagt, wenn ihr heiratet, dann soll es im Herrn geschehen. Also macht bloß nicht diese Mischehen. Sie müssen im Herrn sein, sie müssen eines Sinnes sein, es muss eine Basis sein, es geht gar nicht anders. Und wenn ihr das nicht beachtet, und ich kenne wirklich genug Beispiele, wo Ehen, einer ist ungläubig und der andere ist, oder die andere ist gläubig, das sind zerrissene Ehen. Das sind zwei verschiedene Pole, die in eine verschiedene Richtung wollen. Und es ist, wenn aus solchen Ehen, das ist so schwer, auch den negativen Einfluss des ungläubigen Partners aus den Kindern rauszubekommen. Das ist einfach da. Ja? Und bevor ihr euch entscheidet, das ist etwas, das man vermeiden kann. Ja? Wenn jemand natürlich vom Glauben abfällt, war jetzt als Beispiel auch bei mir so, ich bin nach der Heirat vom Glauben auch weggegangen, das ist etwas, das man so nicht sehen kann. Aber wenn ihr schon seht, jemand ist kein Christ, das ist etwas, wo ein klares Nein gehört. Und hier, wenn wir in diesem Bild sind, ist ein klares, das fällt klar Nein zu sagen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann solltest du, andersrum würde ich sagen, fangen wir andersrum an. Wenn du kein Kind Gottes bist, dann solltest du eine Ehe einem Kind Gottes nicht zumuten. Das ist für euch beide nicht gut. Es wird, wie gerade gesagt, eine Zerreißprobe sein. Oder wenn du ein Kind Gottes bist, dann solltest du dir und deinem geistlichen Stand, deinem geistlichen Leben keine Ehe zumuten mit einem ungläubigen Partner. Ja? Und seid da auch konsequent, dann möchte ich euch wirklich mahnen, seid konsequent und lasst nicht so die Hintertür offen. Ich kenne das aus meiner Jugend, dass so, du bist nicht bekehrt, und dann ist leider so, dass sich manche auch wirklich dann kurz danach bekehrt haben und dass es so irgendwie einen Charakter bekommen hat, das ist die Bedingung, dass ich mit dir zusammen sein kann. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, sondern seid hier konsequent. Sagt Nein, und das ist aus einem wirklich guten Grund, weil die Basis nicht da ist. Sagt hier Nein. Möchte ich euch wirklich ins Herz legen, hier ein klares Nein. Und übrigens, Abraham lässt seinen Knecht schwören, dass er seinem Sohn keine Frau von den Kanaanitern gibt. Ja, also diese Geschichte, finde ich, ist so bilderhaft schön und so klar, dass er sagt, nein, hier nicht. Okay, aber dieses Auswahlverfahren, es ist noch damit nicht vorbei. Und wir sind wieder in unserer Geschichte zurück. Wir lesen mal den Vers 4. Er sagt, keine Töchter von den Kanaanitern, und dann, sondern, dass du in mein Vaterland ziehst und zu meiner Verwandtschaft ziehst und zu meinem Sohn Isaac dort eine Frau nimmst. Also, das zweite Bild, ich habe es vorhin schon ein bisschen vorweggenommen, das ist das Bild der Gläubigen. Hier ist schon mal eine Richtung vorgegeben. Hier, das könnte ein Ja sein. Ja, das Bild der Christen. Aber dieses Ja ist noch in Klammern. Also hier ist noch ein Aber davor zu setzen. Kein klares, Christ, go, geh. Ja, sondern da muss man noch ein bisschen weitergehen. Das ist noch nicht vorbei. okay, zurück zu unserer Geschichte. Abraham ist ausgezogen von seiner Verwandtschaft, um im Land der Kanaaniter zu wohnen. Ja? Und was sucht Abraham? Er sucht seinem Sohn eine Frau, die bereit ist, auch auszuziehen. Diese Frau muss bereit sein, auszuziehen und dort zu leben, wo er lebt, wo Gott ihn hingesandt hat, in diesem vielleicht feindlichen Umfeld, aber das ist das, wo Gott ihm ein Land verheißen hat. Und das ist Abraham so wichtig, dass die Frau genau dort mitzieht. Weil der Knecht sagt, ja, aber Abraham, das kann doch sein, dass sie dort gar nicht mit will. Soll er dann nicht einfach zu der Verwandtschaft dorthin? Und nochmal Vers 6 zur Erinnerung. Davor hüte dich, dass du meinen Sohn wieder dorthin bringst. Also Abraham sagt auch hier ein striktes Nein. Ja, aber ja mit Bedingungen, würde ich mal vielleicht so sagen. Und ich denke, und das ist jetzt mein Empfinden, für euch als Gemeindekinder, das ist die schwierigste Hürde. Ich denke, Weltmensch und Christ, das vermute ich, ist den meisten klar, sollte ich nicht machen, da warnen alle davor. Aber hier ist ein Punkt, der ist so wichtig und der ist so fein. Und wir brauchen hier eine zweite Unterscheidung. Wir brauchen ein zweites Wohin. Ihr erinnert euch, wir sind bei der Frage, willst du mit mir gehen, wohin? Und wir brauchen eine Unterscheidung, wohin führt eigentlich dein Weg? Ja, also Christ ist erstmal so eine Blase, aber wohin möchtest du eigentlich gehen? Der du mich fragst, willst du mit mir gehen? Dann muss ich fragen, ja, wohin soll es denn gehen? Und da müssen wir wirklich jetzt konkret werden. Und dieser Punkt baut schon auf den vorherigen auf, aber er geht noch ein Stück tiefer. Und hier habe ich so drei Fragen mitgebracht. Zum einen, was ist das Ziel eigentlich deines Lebens? Hast du ein klares Ziel? Du, der du so in der Gemeinde aufwächst, hast du überhaupt ein Ziel, wohin dein Leben gehen soll? Und das Zweite ist, kennen wir, hier geht es ja um zwei, die miteinander den Weg gehen möchten, kennen wir überhaupt das Prinzip Gottes für Ehe? Wissen wir, was Gott überhaupt in die Ehe hineingelegt hat? Denn Ehe, ja, macht ja jeder. Ja, da ist ja etwas dahinter, warum Gott das so etabliert hat. Oder führt meine, vielleicht eine andere Art der Fragestellung, führt deine Vorstellung von Ehe, führt es mich überhaupt zum Ziel? Oder ist meine Vorstellung von Ehe irgendwie so, dass ich merke, okay, das lenkt mich vom Ziel ab? Und die Frage, die wir uns stellen sollen, wenn wir in die Ehe eingehen, erleichtert unser Zusammenleben, unser Leben zum ewigen Ziel. Ja, das nehme ich schon ein bisschen vorweg. Das ist das Ziel Gottes. Gott möchte es euch leichter machen auf dem Weg zum ewigen Ziel, indem ihr jemand an die Seite bekommt, der die gleiche Richtung gehen will und der euch mitzieht oder wo es einfach sich ergänzt. Wie ihr vorhin das Tandem gesehen habt, ja? Das ist etwas, das ein funktionierendes, stärkeres Bewegungsmittel ist, als der allein geht. Und als Drittes, ja, ergibt sich eigentlich aus beiden, haben wir das gleiche Ziel? Ja? Das ist wirklich eine konkrete Zielfrage. Christ steht oben drüber, wir müssen tiefer gehen. Wir müssen wirklich die Substanz anschauen und uns selber und dem gegenüber prüfen. Und ich denke, das Wort gehen, ihr merkt schon, wie treffend das eigentlich ist, wie treffend diese Frage ist, willst du mit mir gehen? Und was ist das Ziel eines Kindes Gottes für die Ehe? Ich denke, dieses könnt ihr relativ schnell beantworten. Wir lesen eines, nicht das Ziel für die Ehe, sondern das Ziel des Lebens. Aus Philipper Kapitel 3 können wir mal aufschlagen, ab Vers 12. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen könnte, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Aber eins sage ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus. Also so kurz zusammengefasst, das ewige Ziel, bei Gott zu sein. Christus zu sehen, das ist das Ziel. Und das muss sichtbar sein. Und das ist wirklich die Frage, ist das unser, ist es dein, ist es das Ziel des Mädchens oder des Jungens deiner Wahl? Ist es offensichtlich? Ist es wirklich klar, ersichtlich, er hat ein klares Ziel? Er geht dieses Ziel oder ja, er schleicht da schon so rum und manchmal sieht man es, manchmal geht er in eine völlig andere Richtung. Das ist schon sichtbar. Das ist sichtbar, ob man das ewige Ziel vor Augen hat oder ob man da so irgendwie nicht so unschlüssig unterwegs ist. Doch welchen Zweck verfolgt die Ehe? Ja, nochmal ein Blick auf die Ehe. Was möchte Gott mit der Ehe erreichen? Und interessanterweise hat es Gott einem Mann offenbart, der gar nicht verheiratet war, nämlich Paulus. Und ich denke, dass Paulus hier vielleicht auch frei von Erfahrungen, frei von dem Einfluss eigener Ehe, das Bild Gottes für Ehe, es wurde ihm offenbart. Und das ist etwas sehr Großes. Lass uns das lesen, das kennt ihr alle sicher auch aus der Bibellese, Epheser Kapitel 5. Ab Vers 22. Mit der Überschrift Ehe und Familie. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Aber wie die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, um sie sich selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecken noch Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sollen die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, genau wie auch der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Also bis hierhin. Und wenn wir, das ist ein großer Abschnitt, wir möchten so ein paar Punkte da herauslesen. Paulus erkennt am Ende der Schöpfungskette, legt Gott einen Grundsatz fest. Ja, als er den Menschen schuf, legt er einen Grundsatz fest, und bevor es überhaupt irgendwelche Eheberatungen und schlaue Ratschläge von Menschen gab, hat Gott etwas festgelegt. Und Paulus zitiert hier im Vers 31 aus 1. Mose Kapitel 2, Vers 24, das ist der gleiche Vers, wo es heißt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Also eine komprimierte Anleitung für den Start in die Ehe. Und wir möchten mal so diese, das sind drei Punkte. Der Punkt 1, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das ist ein Entschluss, nicht nur auszuziehen, ja, das wäre zu einfach gesagt, sondern es ist die Notwendigkeit, das Elternhaus zu verlassen. Es geht eigentlich mehr um Verantwortungsbereiche, aus dem ich mich, und da spreche ich zu euch Jungs, ihr müsst euch aus dem Verantwortungsbereich der Eltern herauslösen und euch selbst eine Verantwortung auferlegen. Ja? Ihr werdet Vater und Mutter verlassen und ihr Männer, ihr Jungs, ihr müsst den ersten Schritt tun. Ihr müsst Vater und Mutter verlassen, ihr müsst den ersten Schritt in die Ehe tun. Ja? Das ist die Verantwortung der Männer, vor der sie sich heutzutage auch ein bisschen drücken wollen. Vielleicht sind die Frauen auch zu sehr emanzipiert durch die heutige Zeit, aber Jungs, das ist eure Aufgabe. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Was macht er im zweiten Schritt? Ja, und das ist übrigens eine Reihenfolge, die wir nicht durcheinander bringen dürfen. Das ist eine göttliche Reihenfolge. Erstens verlassen, zweitens seiner Frau. Hier steht nicht irgendeiner Frau, einer Frau anhängen, Hauptsache du hast eine, sondern es ist deine Frau. Ja, es gab, also das heißt, es gab da schon ein Einverständnis. Es gab schon ein Ja, bevor du sagen kannst, okay, das ist, wir gehören zusammen. Und dieses beidseitige Ja muss da sein. Und die Bibel benutzt schon sehr früh in den mosaischen Geboten den Begriff der Verlobung. Die Verlobung, nach Wikipedia ein Versprechen, ein Gelöbnis, daher auch das Wort, mit einer Person die Ehe einzugehen. Also anhängen, die Schlachter sagt es, er wird seiner Frau anhängen, also das wird etwas zusammengehängt, zusammengekuppelt, verbunden, verheiratet und dieses ist zusammengehörend. Es darf nicht mehr getrennt werden. Und das wird besiegelt, ja, in dem Bund vor Gott und Menschen, in dem Ehebund, ja, wo das nochmal wirklich vor allen Ja gesagt wird. Und ich kenne keine anderen Formen von Partnerschaft. Die Bibel spricht von Ehe und von Verlobung. Alles andere beschreibt die Bibel nicht, ja. Und das ist so für mich, ohne jetzt hier so ein Gesetz aufzustellen, für mich ist eine Sprache deutlich. Ja, und das möchte ich euch so weitergeben und ich hoffe, ihr könnt das deuten. Gott geht es immer um Entscheidungen. Und dieses, ah, weiß nicht und so mal rumprobieren, das ist etwas, wo wir Gott so nicht sehen. Deswegen möchte ich euch ermahnen und ermutigen, werdet konkret. Wenn nichts Konkretes ist, seid auch nicht konkret. Ja? Das Zusammensein ist etwas, wo beide Ja gesagt haben. Und alles andere ist so, ja, theoretisch schon, aber es fehlt da noch was. Deswegen hier der Hinweis, immer etwas präsentiert, immer etwas Konkretes. Und alles andere ist nicht konkret. Okay, und das Dritte. Und sie werden ein Fleisch sein. Also diese körperliche, die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau ist erst nach Abschluss dieser beiden ersten Phasen. Das ist das, wie Gott komprimiert, schon ganz früh in der Schöpfung eine Ordnung hineingelegt hat. Und das ist Gott extrem wichtig. Und ich beobachte das, dass viele Freikirchen hier sagen, ja, das ist nicht so wichtig, das ist nur eine Reihenfolge. Das ist egal, wenn die sich lieben und die sich Ja gesagt haben, ja, das ist doch egal. Sex vor der Ehe ist etwas so, das ist so etwas Veraltetes. Nein, Gott ist das wichtig. Und wir lesen noch einen Vers, der das auch verdeutlicht, 2. Korinther 11. Hier beschreibt Paulus das Bild einer Verlobten oder eines verlobten Paares, 2. Korinther 11, Vers 2. Und diese Stellen, wirklich, merkt euch diese Stellen, weil der Angriff der freien Sexualität auf euch ist jeden Tag da. Und ihr müsst wissen, warum die Bibel konkret ist, weil das ist wirklich ich habe lang gebraucht, um das herauszufinden, um zu verstehen, wie Gott denkt. Das ist ein bisschen versteckt. Deswegen merkt euch diese Stellen. Hier sagt Paulus, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um Christus eine reine Jungfrau darzustellen. Und das ist das Bild eines verlobten Paares, wie Paulus das gesehen hat, eine reine Jungfrau. Und wir sehen hier diese Eigenschaften, ja, rein, die älteren Übersetzungen beschreiben, keusch, wir können sein, unbefleckt, enthaltsam, etwas, das sich aufbewahrt hat, das entschieden gewartet hat auf diese Vereinigung, die vor Gott geschieht. Ja. Und wir sehen hier auch das Bild, Paulus deutet es auch schon im Epheserbrief auf Christus und die Gemeinde. Und Christus, der Bräutigam, die Gemeinde, die Braut, wir, die wir zur Gemeinde gehören. Und auch interessant in diesem Hinblick, warum diese Trennung der Sexualität für nach der Ehe, wenn wir unseren Glauben anschauen, Christus, wir schauen auf Christus jetzt im Glauben. Wir sehen ihn nicht, sondern wir glauben an ihn. Und wann dürfen wir Christus sehen? An diesem Hochzeit des Lammes, ja, wo wir mit unseren Augen Christus sehen können. Auch so vielleicht ein bisschen ein versteckter Hinweis, aber auch da gibt es Glauben, also etwas, das noch so, wie soll ich sagen, das nicht so handgreiflich ist oder so, dass das noch so ein bisschen auf Distanz ist. Das ist nah, aber doch distanziert. Und dann kommt das Schauen, die Hochzeit, diese Vereinigung mit Christus. Okay, und die Schlachterübersetzung benutzt hier die keusche Jungfrau. Und was ist keusch? Ich habe mal so eine Definition gefunden, das ist heute eher nur so ein Witzwort, habe ich das Gefühl, keusch. Das war, ihr müsst keusch sein und so, das benutzt heutzutage keiner. Aber die Keuschheit musste ich echt nachschlagen, um dieses so im Ursprung zu erfahren. Keusch bedeutet, dass es eine bewusste Entscheidung ist, die eigenen Reize und die Reize auf andere unter einen biblischen Gehorsam zu stellen. Also ich entscheide mich als junger Mann, als junge Frau, dass die Reize, die ich von anderen bekomme, oder die Reize, die ich auf andere ausübe, unter einen Verschluss zu stellen, unter diese biblische Reinheit zu stellen, weil ich mich aufbewahren möchte. Und das ist genau das Gegenteil von Wollust, von Triebhaftigkeit, die so alles auspackt, die alles präsentiert. Und ich schütze mich, wenn ich diese keusche Jungfrau bin oder auch eine keusche Braut, für die Ehe. Ich schütze mich vor den äußeren Blicken und vor den inneren. Also das, was ich vor Augen, das, was mich nachher an den Gedanken verfolgt. Und also diese Bewahrung. Und ich beschmutze mich nicht. Das ist etwas, die Keuschheit heißt auch nicht, vielleicht sich freizügig, nicht unbedingt nur sich freizügig zu zeigen, sondern auch die Keuschheit dessen, was wir anschauen. Und ich möchte euch wirklich ermahnen, beschmutzt euch nicht. Und wenn ihr beschmutzt seid, reinigt euch. Reinigt eure Hände, reinigt eure Gedanken von Unrat, von Pornografie, von Selbstbefriedigung. Reinigt euch für die Ehe. Weil ich kann euch eins sagen, wenn ihr euch nicht reinigt, dann nehmt ihr alles mit. Und ich habe wirklich genug Erfahrungen und genug Beispiele, wo das eins zu eins mitgeht. Dieser Unrat aus der Jugend geht eins zu eins in die Ehen über. Das ist eine der wenigen Erfahrungen, die ich euch hier heute sagen möchte. Und bittet Gott um Augen. Bittet Gott um, dass er euch die Augen für euch selber öffnet. Wie und wie viele ihr von eurem Körper zur Schau stellt. Der Körper ist wie ein Schaufenster, da kann jeder reinschauen. Ja? Und was stelle ich zur Schau? Wie viel von eurem Körper seid ihr bereit zu entblößen für alle. Da kann jeder draufschauen, der gerade in der Umgebung ist. Das ist etwas, das ihr entscheiden dürft oder dass Gott euch offene Augen schenken sollte. Es sollte nur für eine oder auch nur für einen aufbewahrt werden. Das ist das Prinzip Gottes. Es soll ja nicht für immer aufbewahrt werden, sondern es soll für die Ehe aufbewahrt werden. Das ist das Ziel Gottes. Reinigt euch, sonst werdet ihr alles mitnehmen. Okay, zusammenfassend sagt Paulus, wenn wir den 32. Vers nochmal zurück zu Epheser 5, entschuldigt, dass ich das überziehe mit euch, aber ich denke, das ist für euch wichtig und versucht noch ein bisschen dran zu bleiben. Paulus sagt hier im 32. Vers, dieses Geheimnis ist groß, also Ehe ist ein großes Geheimnis. Ich aber rede von Christus und der Gemeinde. Und Paulus sagt so viel, dass den Zweck der Ehe verstehen viele gerne. Die denken, naja, Hauptsache zusammen sein, Hauptsache irgendwo die Triebe zu befriedigen, zu erfüllen. Aber Ehe ist viel mehr als nur zusammen sein und Kinder haben und ein Haus haben. Und Paulus deutet es so, dass die reine Form der Ehe, wenn sie in der Reinheit geschlossen wird, ist sie ein Bild für Christus und die Gemeinde. Haben wir vorhin auch schon. Und sie hilft uns. Also das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung erzählen, dass nachdem ich mich bekehrt habe, nachdem ich mit Gott lebe, verstehe ich vieles, was Gott mit Ehe eigentlich vorhat. Gott zeigt uns in vielen Dingen der Ehe das Verhältnis zu ihm. Ja? Wenn ihr eine intakte Ehe habt, dann werdet ihr Gott ein Stück weit besser verstehen. Das habe ich so für mich erfahren, ja, weil es ist so eng miteinander verbunden und Paulus sagt, das ist eigentlich das Ziel Gottes, warum Gott die Ehe geschaffen hat, damit wir das ein Stück genauer erkennen, was eigentlich Christus und die Gemeinde bedeutet. Ja? Und ihr dürft mit einer gesegneten Ehe das ein Bild dafür haben und das täglich anschauen. Das ist, was Gott möchte. Ehe und Familie ist die kleinste Zelle der Gemeinde. Und deswegen legt Gott auch die Ordnung fest. Ich habe sie vorhin, wir haben sie auch gelesen, wirklich, wie gesagt, ganz kurz, dass die Männer, die Jungs, ihr müsst eure Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ihr müsst euch hingeben, nicht, ja, den Mann spielen, ich habe hier das Sagen, sondern ihr müsst eure Frau tragen, auf Händen tragen, würde ich es jetzt mal so sagen. Ihr müsst vorausgehen. Ihr seid diejenigen, die Verantwortung tragt und ihr müsst geben, ohne unbedingt etwas dafür bekommen zu wollen. Ja, ganz kurz, die Frauen, sie haben die Rolle der Gehilfin. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Ist ein absoluter Schlag gegen die heutige Gesellschaft. Das ist das Wort Gottes. Und ich wünsche jedem Mädchen hier den Segen daraus, den Segen der Unterordnung zu erfahren. Und es ist ein Segen und Unterordnung, wenn wir das einfach mal definieren, Unterordnung ist nicht Unterwerfung, dass die Frau so eine Schmutzmatte ist, wo wir so drüber gehen, ich überziehe es jetzt ein bisschen, sondern es ist sich zugunsten einer Sache unterordnen, zurückstellen, weil ich etwas verstanden habe. Nicht, weil ich es sage, sondern weil ihr es verstanden habt. Und Unterordnung von euch Mädels ist ein klares Bekenntnis, dass ihr sagt, ich vertraue auf Gott. Die Welt sagt, nee, tu das nicht. Die Welt sagt, hey, gendern und alles muss nach innen heißen. Das ist genau das Gegenteil. Aber ihr, als wenn euch Gottes Verständnis öffnet, dann sagt er, ich ordne mich unter, weil ich eine gute Ehe haben möchte. Weil Gott es in seiner, als ihr alles geschaffen habt, wir bestaunen die Schöpfung, wie toll sie ist. Und wir haben hier ein Schöpfungs Akt, eine Schöpfungsordnung und wir sagen, nee, das ist veraltet. Aber das ist das, was Gott haben möchte. Und das ist im Gegenzug die Männer, die Führungsrolle. Und ich möchte euch heute einfach wie Mose vor diese Wahl stellen. Ihr habt hier, wir haben jetzt das Göttliche durchgeschaut und wir haben das, und ihr kennt das, was die Welt macht. Und eure Sache ist, entscheidet, was ihr haben wollt. Wollt ihr das? Wollt ihr so wie die Welt entscheiden? Dann werdet ihr die Konsequenz der Welt empfangen und auch erfahren. Wollt ihr die Prinzipien Gottes, und wir haben gestern von dem Trainer die Gedanken gehört, es gibt einen, der die Spielregeln für Ehe festgelegt hat. Wenn ihr Ehe haben wollt, nach den Spielregeln Gottes, dann gibt es die zweite, dann das, was wir heute so in Kürze durchgenommen haben. Und das ist etwas, das ich euch wünsche, dass ihr, ohne dass ihr heute vielleicht einen Antrag schon habt oder vielleicht schon verliebt seid, dass ihr könnt heute auf den Weg in eine glückliche Ehe gehen. Ihr könnt heute schon entscheiden, ich möchte eine glückliche Ehe führen, weil es eigentlich geht es darum, um ein Hingehen irgendwohin. Ja? Und ihr könnt auf diesen Weg gehen, bis neben euch jemand auftaucht, der auch diesen Weg gehen möchte. Und dann fehlt noch eine Zutat, und die möchte ich heute auch nicht verschweigen, denn das ist absolut auch der Wille Gottes, da ist noch die Liebe. Ihr dürft verliebt sein. Das ist absolut normal, und das ist, wenn ihr nicht verliebt seid, bitte heiratet nicht. Tut das wirklich nicht. Und ich gehe mal zurück zu 1. Mose 24, oder ich lese es schnell vor, Vers 67. Als die Rebekka dann kommt, da führte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm Rebekka, und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. Oder wenn wir von Jakob lesen, Kapitel 29, Vers 20, ihr kennt es auch. So diente Jakob 7 Jahre um Rahel, und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hat er sie. Also Verliebtsein ist etwas völlig Normales. Das ist eine Zutat Gottes. Das ist etwas, das Gott gemacht hat. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Gehilfen, ich lese nochmal einen Vers, 1. Mose 2, Vers 18, als Gott den Menschen schuf, den haben wir vorhin gelesen, ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Das ist der Wille Gottes, Gott will euch eine Frau geben, Gott will euch einen Mann geben, ihr seid so schön links, rechts getrennt, die zu euch passt. Das ist der Wille Gottes. Er möchte es euch geben. Und hier haben wir von Abraham gelesen, er sendet sogar einen Engel, der das beschützen will. Dafür beten wir. Und wir Eltern oder wir die Eltern beten für euch, dass ihr gesegnete Ehen habt. Und zum Schluss, wir kommen zum Schluss, was müsst ihr dafür tun? Ich habe es euch schon gesagt, ihr dürft heute euch auf den Weg machen in eine gesegnete Ehe. Was sollte ich tun? Und ich muss ehrlich sagen, als ich mich hier vorbereitet wurde, ist mir eine Sache völlig neu geworden, dass Ehe erstmal eine Prüfung für mich selbst ist. Ja? Prüfe dich selber in erster Stelle. Prüfe dich, bist du überhaupt, auf welchem Weg bist du überhaupt? Hast du überhaupt eine Ahnung, auf welchem Weg du bist? Das ist die erste Hürde für eine Ehe, dass du dich selber prüfen sollst. Wohin gehe ich? Habe ich ein klares Ziel? Bete, bevor du dich verliebt hast, denn da wird es schwieriger. Genau, ich habe das hier vertauscht. Also betet vorher, betet, dass Gott euch wirklich auf diesen Weg bringt, und prüfe, beobachte und Lege für dich Kriterien fest und ich hoffe, dass ihr heute so ein bisschen eine Richtung habt. Was ist denn das Kriterium für eine gesegnete Ehe? Macht das vorher, legt es klar fest, legt euch genau fest, wo ihr auch Nein sagt, denn es gibt auch ein Nein. Ja? Und prüft, schaut, das ist für mich ist Kennenlernen, das Prüfen. Das ist etwas, wo ich, bevor etwas konkret wird, muss ich klar sein, geht der Partner oder die Partnerin meiner Wahl, geht sie den Weg, den ich eingeschlagen habe? Das ist eine wichtige Sache und die braucht vielleicht Zeit, die braucht eine bestimmte Beobachtung, aber das wird schwierig, wenn du verliebt bist. Dann ist die Brille rosa und die sieht bestimmte Farben schon anders. Liebe kann blind machen. Liebe ist schön, aber sie kann auch blind machen. Und vertraue Gott, mach's nicht so kompliziert. Das ist so mein Motto an euch, macht's nicht so kompliziert. Das Konzept Ehe ist schon so alt, das hat unsere Zeit nicht neu erfunden. Ja? Löse dich von Kitsch, löse dich von Hollywood und all diesen wirklich Filme und Romane, das ist absolutes Gift. Ich möchte euch wirklich raten, werft das alles weg. Und besonders, wenn es um Ehe und ja, diese eine und diese Super-Dating und Partnerschaft, all diesen Müll, werft ihn weg. Das ist verkehrt, das ist biblisch absolut verkehrt. Ich bin mir sicher, ich kann jeden Film biblisch absolut, oder das könnt ihr selber biblisch widerlegen, wenn ihr die Prinzipien Gottes kennt. Hüte dich vor Zeichen, das ist auch hier dieses Zeichen, ich habe das gesehen und jenes gesehen. Wenn du um Antwort betest, Zeichen sind hier Kriterien. Das ist, wohin, was das Wort dir sagt, deine Auswahlkriterien. Das legt das Wort fest, du brauchst nicht irgendwelche besonderen Zeichen, sondern verliebt sein, welchen Weg gehst du, das sind Zutaten, die gar nicht so kompliziert sind. Ja? Macht es nicht so kompliziert. Und wie gesagt, das Ziel der Ehe ist, dass ihr gemeinsam einen Weg zu eurem ewigen Ziel geht. Das ist eine Erleichterung, das ist eine super Sache. Aber bitte prüft den Weg, wohin ihr geht. Und ich empfehle euch wirklich, die Frage, ich habe sie jetzt nicht mehr eingeblendet, fragt wirklich, wenn ihr vor dieser Entscheidung geht, fragt wirklich, willst du mit mir gehen? Und prüft diese angekreuzten Zeichen. Das sind schon vorausgefüllte Richtungen, wohin. Schaut wirklich auf das Wohin, das ist so entscheidend und das ist so, ja, das wird euer Leben in Richtungen manchmal lenken, die ihr gar nicht wollt. Aber Gott möchte, dass ihr gesegnet seid. Gott hat etwas Herrliches etabliert in der Ehe, das heutzutage leider irgendwo vergessen worden ist. Aber die Bibel hat es immer noch. Die Bibel hat das Rezept für eine glückliche Ehe. Und ich wünsche einem jeden von euch, die ihr heute hier seid, ich wünsche euch, richtig verliebt zu sein. Ich wünsche euch eine tolle Partnerschaft und ich wünsche, dass ihr den Weg, erstmal euren Weg, fokussiert zum ewigen Ziel. Ich wünsche euch, dass ihr eine Partnerin, einen Partner findet, der genau den Weg gehen möchte und ich wünsche, dass ihr glücklich werdet. Amen.